dass ich jetzt innerhalb von einem Jahr als Side-Project so viele Menschen versammeln kann und so viel Engagement auch erreichen kann. So viele Menschen, die mir privat schreiben, die in meinen Kommentarspalten mich verteidigen und so. Also damit habe ich wirklich überhaupt nicht gerechnet. Und das Zweite, womit ich nicht gerechnet hatte, war der Hass. Die Unwahrscheinlichkeit der Welt spricht schon sehr für eine höhere Instanz. Ganz viele Menschen, die sich mit solchen Universumsfragen befassen, landen irgendwann bei einer sehr, sehr göttlichen Antwort. Das Buch und die Religion ist einfach nur ein gemeinsames Sprachefinden für etwas, was wir uns nicht erklären können und was größer ist als alles, was wir verstehen. Vor allem habe ich gelernt, dass es ganz, ganz viele Menschen da draußen gibt, die sich feministischen Glauben wünschen und da eine Ansprache finden. Ich glaube, das ist fast die schönste Erkenntnis, dass wir viele Leute sind und dass das Menschen berührt.
Willkommen beim Yeet Podcast, dem Podcast für Kirche und Social Media. Zu Gast ist heute die fabelhafte Celine. Auf Instagram spricht sie über ihren Glauben und das, obwohl sie gar keine Expertin für Glaube ist, sondern einfach eine ziemlich normale Gläubige. Das finde ich eine extrem spannende Perspektive, vor allem auch, weil sie das noch nicht mal so lange ist. Hallo Celine, ich freue mich sehr, dass du im Yeet Podcast bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Bei der Vorbereitung auf den Podcast habe ich am längsten über die Anmoderation nachgedacht. Starte ich mit dem Problempony, dem vermutlich bekanntesten Pony der deutschsprachigen Christfluencer-Szene. Ich weiß nicht, ob du Pfarrer Pellio kennst, der hat wahrscheinlich den gleichen Pony wie du.
Oh.
Genau. Oder starte ich damit, dass ihr ganzes Leben scheinbar aus Schwarz, Weiß und Rot besteht und dass sich jedes Café oder jede Ausstellung scheinbar ihrem Farbkonzept zu beugen scheint. Mhm. Überall, wo sie sich nähert, wird es schwarz.
Gute Beobachtung.
Und weiß. Oder dass sie 3 oder noch mehr Klimmzüge kann, was ich ziemlich beeindruckend finde.
5 gerade.
Ganz schön krass.
Danke, danke.
Damit, dass sie den markigsten Claim hat oder dass sie überhaupt einen Claim hat, nämlich sie ist your new favorite feminist Christfluencer. Ich weiß nicht, das Favorite ist, glaube ich, bei dir rausgefallen, ne? Kann das sein? Du sagst es nicht mehr so?
Ich sag's nicht mehr so oft, aber es ist immer noch da, doch. Also, your new favorite feminist Christfluencer, doch.
Du kannst es wesentlich flüssiger sagen als ich.
Ich habe schon sehr oft richtiger und mich auch schon oft versprochen dabei.
Okay, richtiger Zungenbrecher auf jeden Fall.
Mm.
Generell lauter Superlative und vor allem viele Oberflächlichkeiten, die ich da zusammengetragen habe. Und es kommt aber ein bisschen daher, dass Celine die wahrscheinlich abgeklärteste und stylischste, markigste Neu-Christfluencerin, wenn man das noch so sagen kann, auf Instagram ist. Zu all dem gleich noch mehr und vor allem auch noch mehr zu deinen Inhalten. Wie gesagt, sehr schön, dass du da bist. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch. Mein Name ist Sophie Fortumler. Ich führe heute statt Lilith oder Claudius das Gespräch, denn ich habe dich entdeckt und mir diese Podcast-Folge mit dir gesaved. Dazu kommen wir vielleicht auch noch.
Voll schön, dass du mich entdeckt hast auch.
Ich habe dich entdeckt, als du noch 250 Follower oder sowas hattest und habe dich dann gefragt, ob du zu uns ins Netzwerk kommen willst und du hast erstmal abgesagt, was ich dir nie übel genommen habe. Ich konnte es verstehen, weil du warst noch so neu dabei und ich wusste irgendwie, dass es gut werden wird, was du davor hast. Wir beziehungsweise sonst eben Claudius und Lilith starten hier immer mit 7 Fragen. Die sind einigermaßen kontextlos, einfach so ein bisschen als Warm-up und wenn du bereit bist, dann würde ich einfach damit anfangen.
Ich bin bereit.
Sehr gut. Die erste Frage, ziemlich banal. Wie geht's dir heute?
Mir geht's heute ganz gut eigentlich. Ich habe gerade so ein bisschen Stress auf der Arbeit, aber ich frage mich eigentlich, wann hat man mal keinen Stress? Ich glaube, ich kann mich nicht entsinnen, wann ich zuletzt mal auf die Frage, wie geht's dir, nicht mit ist ein bisschen stressig gerade geantwortet habe. Ich glaube, so geht's vielen Menschen. Aber die Sonne scheint und ich war heute schon im Gym und habe Klimmzüge gemacht, tatsächlich. Und das war gut und ja, mir geht's gut.
Sehr gut. Und magst du den Stress? Das steht wirklich in meinen Notizen. Ist es was, was du suchst? Wahrscheinlich.
Naja, sagen wir mal so, wenn mal kein Stress ist, dann suche ich mir doch wieder neue Aufgaben und Projekte. Das heißt, anscheinend kann ich nicht so richtig ohne. Das ist eine Hassliebe.
Frage Nummer 2. Wir haben jetzt so circa 17 Uhr. Hast du heute schon gebetet?
Oh, das ist eine schöne Frage. Nein, heute noch nicht. Heute habe ich noch nicht gebetet. Ich glaube, das lag ein bisschen daran, dass vielleicht auch so ein Ereignis das andere gejagt hat und ich spät aufgestanden bin, also spät im Verhältnis zu, wann ich arbeiten muss. deswegen noch nicht, nein.
Auch in Ordnung. Du magst ja auch Kunst, deswegen die Frage, wenn du eine Szene aus deinem Leben als Gemälde festhalten könntest, welche wäre es?
Oh wow, jetzt erzählt gleich richtig. Eine Szene aus meinem Leben als Gemälde. Spontan musste ich jetzt sofort an irgendeinen Strand oder an den See denken. Ich weiß gar nicht warum, ist ja nicht so, als ob ich hier am Strand leben würde. Aber ich glaube, am Meer oder am See fühle ich mich fast am lebendigsten. Also so im kalten Wasser baden ist auf jeden Fall was, was ich sehr, sehr gerne mache, wo ich mich sehr, sehr lebendig fühle und wo ich immer das Gefühl habe, also jetzt komme ich wirklich so an den Ursprung von mir und den Dingen. Deswegen, vielleicht muss irgendein Gewässer auf diesem Bild sein. Ist natürlich jetzt auch kitschig, wenn ich jetzt sowas sage wie Strand, Meer, Sonnenuntergang. Das ist wahrscheinlich auch nicht das Erste, was, also nicht die Erste, die auf diese Idee kommt, sowas zu malen.
Aber wenn es eine Situation ist, die dir gut in Erinnerung ist, dann ist es vielleicht, eine besondere.
Ja, vielleicht an der Nordsee, weil ich sehr viel...
Hast du ein Format oder einen Stil oder einen Künstler im Blick oder eine Künstlerin, die das...
Ich habe jetzt komischerweise sofort an Monet gedacht, aber ich bin gar nicht so groß an Monet.
Nehmen wir, ist gekauft. Okay. Ich habe irgendwie gedacht, weil du ja auch gerne in die Berge gehst, vielleicht so ein Wanderer im Nebelmeer, so eine Wandererin im Nebelmeer oder
auch
sowas.
Schön.
Kitschig,
aber auch sehr schön. Auch kitschig, aber auch schön. Ich habe darüber echt noch nie nachgedacht. Ich glaube, ich muss darüber jetzt generell mal nochmal nachdenken. Das ist eine schöne Frage eigentlich.
Du kannst ja gerne nachher nochmal eine Antwort schicken, wenn dir noch was Besseres einfällt.
Mache ich.
Man hat es ja schon raushören können. Ich finde dich ziemlich krass irgendwie. Deshalb würde mich ja interessieren, welche Angewohnheit an dir magst du gar nicht?
Oh, das ist eine gute Frage und ich glaube, ich kann das direkt so zurückgeben. Es wird jetzt vielleicht kontraintuitiv sein, aber tatsächlich finde ich an mir eigentlich schwierig, dass ich so gut funktioniere. Ich habe immer tausende Projekte und Leute sagen, wow, wie schaffst du das? Du hast so einen tollen Zeitplan, du bist so organisiert. Und ich denke mir, ich wünschte, ich könnte chillen. Ich wünschte, ich könnte auch mal nichts tun. Ich wünschte, ich wäre fein damit, mal nicht produktiv zu sein, mal nichts auf die Reihe zu bekommen oder ein bisschen mehr im Chaos zu versinken. Aber das kann ich sehr schlecht. Und funktionieren ist fast schon mein Coping. Kriege ich hier gleich alles offen, aber es ist so. Und ich glaube, das klingt jetzt ein bisschen, wie wenn man im Bewerbungsgespräch sagt, ich bin zu pünktlich oder so. Aber für mich fühle ich das auf jeden Fall krass. Dass ich einfach gerne mehr chillen würde und es aber nicht gut kann und dass ich mir gerne irgendwie mehr Raum geben würde, auch Sachen chaotischer zu machen oder nicht so perfekt oder ja, also zu großer Anspruch an mich selbst.
Okay, eine sehr interessante Antwort. Ich würde sagen, da sind wir nicht gleich, aber ist okay. Fünfte Frage. Sie ist ein bisschen frech und wenn du möchtest, erkläre ich dir sie hinten raus auch noch. Sie ist aber gar nicht so frech gemeint. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie eingebildet bist du oder empfindest du dich?
Eine weitere sehr gute Frage. Ich glaube, wenn man mich sieht, könnte man schon denken, ich bin ein bisschen eingebildet. Ich sag's mal so, ich bin überzeugt von mir selbst. Das sage ich schamlos. Schamlos sage ich, ich finde mich schon auch cool. Wenn ich mir anschaue, was ich so mache, ja, ist schon nice. Also ich fühle mich schon auch mal wieder mehr in Character. Deswegen, vielleicht bin ich schon ein bisschen eingebildet. Aber dann frage ich mich, ja gut, was ist denn eingebildet sein? Also Skala von 1 bis 10.
Deine Antwort geht auf jeden Fall ein bisschen in die Richtung, wie ich diese Frage gedacht habe. Man kann ja auch stolz sein auf Dinge, die man macht und die man gut macht. Man unterstellt ja auch Menschen gerne, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen, dass sie eingebildet sind. Besonders gerne Frauen natürlich irgendwie auch. Und eingebildet ist ja dann auch ein bisschen, wenn es mit einer Überheblichkeit einhergeht.
So, bevor ich jetzt Zahl sage, noch zwei Dinge. Nummer eins zum Thema Frauen. Ich glaube, viele Männer sind noch viel überzeugter von sich selbst, als ich es von mir bin und würden vielleicht nicht gefragt werden, ob sie eingebildet sind. Keine Kritik jetzt an einer Frage, aber ich glaube, so ist es ein bisschen. Und das Zweite, was mir gleich einfällt, weil du gesagt hast, die in der Öffentlichkeit stehen, Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, sind die eingebildet. Und tatsächlich hat mal ein Freund von mir, also über zwei Ecken, hinter meinem Rücken jemand anderen gefragt, also die Celine, die hat ja auch schon so einen krassen Drang, nach außen zu gehen. Ist das nicht ein bisschen komisch? Und darüber musste ich viel nachdenken. Das hat mich irgendwie fast schon getroffen, weil ich dachte, ja, das stimmt irgendwie. Was ist denn mit mir los? Ist das vielleicht echt eingebildet sein? Keine Ahnung. Ich sag jetzt einfach mal eine 5, weil ich glaube, so richtig eingebildet bin ich nicht, aber ich bin schon mehr eingebildet, glaube ich, als andere Leute.
Herzlichen Dank für deine ehrliche Einschätzung.
Gerne.
Oder den Versuch einer ehrlichen Einschätzung.
Ja, wirklich. Es ist ein Versuch gewesen.
Okay, wir gehen ein paar Jahre, Jahrzehnte zurück. Womit hast du dich als Kind stundenlang beschäftigen können?
Oh, als Kind.
Du warst ja mal ein Kind, oder?
Ich war ein Kind, tatsächlich. Also ich habe sehr gerne kreative Dinge gemacht, so basteln, malen, dabei ein Hörbuch hören. Das würde ich sagen, damit konnte ich mich stundenlang beschäftigen. Auch so sehr für mich einfach vor mich hin basteln, malen, Hörbuch hören. So sich da so ein bisschen drin verlieren in so kreativen Tätigkeiten. Das habe ich schon immer gern gemacht. Komischerweise vielleicht denkt man das von mir, aber ich habe wenig gelesen als Kind. Fast gar nichts eigentlich.
Okay, interessant. Dann, das wäre jetzt erstmal die letzte Frage aus diesem Warm-up. Ist vielleicht auch gar keine Frage. Welche Frage würdest du dir selbst stellen, wenn du in einem Podcast wärst?
Oh, das ist...
Ich finde die Frage auch tatsächlich am schwierigsten,
weil es hängt ja auch davon ab, was man von sich erzählen möchte.
Also ich glaube, eine Frage, die immer interessant ist, ist zu stellen, was kannst du gerade noch nicht so gut oder was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Aber jetzt habe ich schon alles erzählt von meinem Funktionieren mit dem Coping und ich glaube, sowas Ähnliches würde ich darauf jetzt beantworten. Deswegen, das haben wir eigentlich jetzt schon fast gehabt, so ein bisschen. Vielleicht würde ich auch was Banales fragen.
Was wäre das denn, was du gerade lernst?
Ich glaube, ich lerne gerade eben ein bisschen easier zu sein mit den Dingen, ein bisschen leichter mit den Dingen zu sein, ein bisschen chaotischer zu sein. Ein Thema zum Beispiel, das ist jetzt random, aber das erzähle ich jetzt kurz. Ich hatte sehr lange Zeit einen ganz, ganz großen Zwang, genug zu schlafen. Also so, dass ich ehrlich gesagt, ich musste auf jeden Fall 7 Stunden schlafen, sonst habe ich wirklich fast schon Angst bekommen, dass es mir dann nicht gut geht. Und jetzt seit so 1,5 Jahren ist mir das sehr egal. Und dann schlafe ich manchmal nur 3 Stunden, dann finde ich mich wirklich krass. Und ich glaube, das ist ein Symptom von diesem mal locker lassen. Die Welt geht nicht unter, tatsächlich, wenn man nur 3 Stunden schläft.
Oder du nutzt deine Wachzeit einfach noch besser aus. Also noch weniger chillen kannst du den Scheiße. Der Tag hat nur 24 Stunden und 8 davon schlafe ich. Wie kann das
wenn
wahr sein?
Wenn ich 3 Stunden schlafe, dann ist es aus schönen Gründen.
Okay, sehr gut.
Nicht, weil ich dann noch bis um 2 in der Nacht arbeite oder so. Nein, nein.
Man muss ja sagen, wir haben so ein bisschen eine ähnliche Geschichte. Wir sind beide eher semi-kirchennah aufgewachsen und haben uns dann eigentlich eher davon abgewendet. Dann sind wir irgendwie mehr oder weniger durch Zufälle, eine Aneinanderreihung verschiedener Umstände wieder dahin zurückgekommen. Und nicht nur der Pony. Auch das verbindet uns, wobei deiner noch ein bisschen kürzer ist als meiner. Und ich schneide mit der Schere und nicht mit der Schere und nicht mit der Maschine. Das traue ich mich nicht. Genau, wie das jetzt bei mir war, ist an dem Punkt nicht so wichtig. Aber als ich das erste Mal deinen Content gesehen habe, habe ich mich sofort darin erkannt, weil du hast so gesagt, ich habe es jetzt nicht im Wortlaut, vielleicht hast du es noch genauer im Kopf. Ich bin Christin und ich sage das eigentlich manchmal gar nicht so gerne. Vielleicht ist mir das ein bisschen peinlich, wenn ich es Menschen erzähle. Reagieren sie oft irritiert. War das so in der Art?
Also ja, ich glaube, ich habe gesagt, ich spreche darüber kaum, dass ich Christin bin. Ich glaube, so das hatte ich ab im Kopf, ja, genau.
Und jetzt ist es eins der Hauptthemen auf deinem Kanal und ich frage mich, wie ist es dazu gekommen?
Ja, wie ist es dazu gekommen? Also einerseits ist es so, dass ich ja dachte, ich werde da ganz doll verurteilt werden von Menschen, die nicht gläubig sind, aber das stimmt gar nicht. Die Verurteilung kommt nur von Leuten, die auch gläubig sind. Und andererseits ist es so, dass ich gemerkt habe, als ich angefangen habe, diesen Content zu machen, dass eben ganz, ganz viele Leute Bedarf nach genau diesem Content irgendwie haben und sich da so krass gesehen fühlen zum ersten Mal. Und deswegen, als es dann so richtig ins Rollen gekommen ist alles, habe ich das Gefühl gehabt, jetzt kann ich das ja auch gar nicht mehr aufhören. Also jetzt bin ich irgendwie mitgehangen, mitgefangen mäßig, war das dieser Moment.
War das dann der Moment, wo du zu uns Ja gesagt hast?
Da habe ich dann gedacht, na gut, dann machen wir das eben jetzt auch noch. Jetzt ganz oder gar nicht. Das ist vielleicht auch noch ein Fakt über mich. Ich bin, glaube ich, eine Person, ich kann die Dinge nicht halb machen. Wenn ich irgendwas mache, dann will ich das zu 100%. Oder ich will es gar nicht. Aber irgendwie so ein bisschen was posten und dann vielleicht mal wieder nicht, das hätte nicht zu mir gepasst. Also ich wusste schon, wenn es jetzt irgendwie klappt in den nächsten 2 Wochen, dann werde ich das durchziehen.
Würdest du sagen, jetzt die Frage steht in allen meinen Fragen nicht, aber knallharter Einstieg, würdest du sagen, du hast schon jemanden zum Christentum bekehrt?
Bekehrt glaube ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe Leute zurückgeführt dahin, die schon mal christlich waren und sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil die allermeisten Menschen, die mir schreiben, sind eigentlich eher christlicher aufgewachsen als ich und sind dann ganz, ganz weit davon weggekommen, weil sie mit dem, wie sie sind, nicht mehr sich wohlgefühlt haben im christlichen Glauben. Und ich glaube, ich bin eher die Person, die diese Menschen auffängt und zurückbringt zum Glauben und sagt, so kann Glaube auch aussehen, so sehr easy, leicht und du bist auf jeden Fall angenommen von Gott. Und deswegen, ich glaube, bekehrt nicht, sondern eher zurückgebracht. Die Schäfchen wieder eingesammelt vielleicht.
Mich würde interessieren, wann hast du dich dafür also du hast es mal so gesagt, ich habe mich irgendwann einfach dafür entschieden, Christin zu sein. Wie kam das?
Also das Jahr weiß ich jetzt gerade gar nicht auswendig, aber das kam so, dass es um das Thema Heiraten ging. Und dann war das irgendwie wichtig für meinen Partner damals, dass wir christlich heiraten. Und ich dachte, naja, also wenn wir das machen sollten, dann will ich das auch wirklich ernst meinen. Ich kann nicht in einer Kirche oder mit einer Pfarrperson heiraten, wenn ich das nicht wirklich ernst meine. Vielleicht hier schon wieder ein Ausdruck von, Celine macht Dinge ganz oder sie macht sie gar nicht. Und dann habe ich gedacht, dann schaue ich mir das jetzt eben einfach mal an, wie das so ist in der Kirche. Und wir sind in Gottesdienst gegangen und ich habe mir eine Bibel gekauft. Und ich bin auch eine neugierige Person. Also ich bin erstmal für alles, glaube ich, offen. Und dann habe ich ja festgestellt, oh, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Irgendwie finde ich das fast schon gut. Und
fast schon gut.
Fast schon gut, ja, wirklich. Ich bin, glaube ich, generell auch eine spirituelle Person. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr dachte ich, da ist auf jeden Fall ein Platz für mich. Und das ist was, was ich vielleicht auch brauche, weil es eben was ist, wo es nicht um Leistung geht und um Funktionieren, sondern sehr, sehr viel ums Loslassen und Vertrauen. Es gab, glaube ich, jetzt nicht so einen Moment, wo ich dachte, so, jetzt entscheide ich mich, Christin zu sein. Aber ich glaube, ich habe dann irgendwann angefangen, mich so zu nennen. Das hat sich am Anfang auch sehr komisch angefühlt. Fühlt sich, ehrlich gesagt, jetzt manchmal noch komisch an, weil es ist keine Bezeichnung, mit der sich viele Menschen in meinem Umfeld beschreiben würden. Und dann fühlt sich das immer so ein bisschen an, als ob man irgendwie anders oder als ob man so... Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin so eine Hochstaplerin. Ich bin so, naja, ich weiß ja auch nicht wirklich, ob es Gott gibt. Aber weiß ja niemand. Naja, jetzt schweife ich ab. Jedenfalls gab es, glaube ich, gar nicht so einen Punkt. Aber ich dachte mir, wenn ich jetzt auf Instagram so einen Content mache, dann muss ich mich auch schon so nennen. Und dann habe ich mich dann eben auch öffentlich zum ersten Mal so genannt. Und vorher habe ich das aber niemandem so richtig erzählt. Also ich glaube,
hast du dann quasi einen geheimen Account gestartet erstmal, oder?
Nee.
Also sind dir denn, keine Ahnung, Geschwister oder Freunde oder so schon gefolgt? Oder?
Doch. Das schon,
okay.
Ja, das schon, aber es war schon so, dass ich bestimmt schon ein Jahr lang eigentlich gläubig war und mich viel damit beschäftigt habe und es fast niemand wusste.
Wenn du sagst, die Leute haben quasi eher irritiert darauf reagiert, wie war das?
Also ich glaube, die meisten Leute dachten halt, das passt ja gar nicht zu mir. Also ich bin doch eigentlich diese feministische Person und ich bin auch vermutlich sehr rational. Und wie kann es denn sein, dass ich jetzt gläubig werde? Ich glaube, die meisten waren einfach irritiert. Was das jetzt sein soll. Natürlich ist das Bild von der Kirche auch ein sehr konservatives und ein sehr, ja, sexistisches und angestaubtes. Und ich glaube, da passe ich ja gar nicht rein in dieses Bild. Aber ich muss trotzdem sagen, auch wenn Leute irritiert waren, die meisten Leute in meinem Umfeld waren auch neugierig und haben mehr wissen wollen. Und es gab eigentlich keine Verurteilung in meinem Umfeld, sondern eher nur ein neugieriges, okay, wie kommt es jetzt dazu? Erzähl mir mehr.
Und wenn du sagst, die anderen Leute haben dann auch gesagt, du bist doch eigentlich Feministin und aus deiner Selbstwahrnehmung ja heraus auch, war das dann für dich quasi so, dass du dachtest, du guckst mal und checkst mal, ob dieser Glaube eben auch Feminismus kann oder war das dir vorher schon so bewusst?
Also so bewusst ist eine gute Frage. Ich glaube, man muss da jetzt direkt mal unterscheiden zwischen Kirche und Glaube, weil ob mein Glaube feministisch ist, natürlich ist er feministisch, wenn ich Feministin bin, würde ich jetzt mal so sagen. Aber ich dachte, die Kirche wäre auch sehr, sehr, sehr viel sexistischer. Ich hatte das gar nicht so im Blick, dass vor allem in der evangelischen Kirche ja viele, viele Dinge schon recht gleichberechtigt ablaufen. Natürlich nicht alles, aber das hat sich dann durch die ersten Gottesdienstbesuche, glaube ich, so ein bisschen aufgehoben, diese Zweifel. Ich glaube, ich hatte auch einfach Glück mit meiner Gemeinde. Ich glaube, in dem dritten Gottesdienst, den wir besucht haben, ging es um die Klimakrise. In dem vierten ging es um Transmenschen. Und dann dachte ich, na gut, also hier sind ja schon Themen, die mich auch beschäftigen und die überhaupt nicht so konservativ und angestaubt sind. Also vielleicht soll ich dazu sagen, es ging um Transmenschen auf die positivste Art und Weise und um Selbstbestimmung und so weiter. Und da stand dann eine, ja, Anfang 60-jährige Frau, die darüber gepredigt hat und ich dachte, wow, das hätte ich überhaupt nicht diesen Menschen zugetraut. Und dann habe ich auch selber bemerkt, ich hatte ganz viele Vorurteile, die ich jetzt erstmal hinterfragen muss, ob die überhaupt so sind und so stimmen. Und ich glaube, wenn ich gemerkt hätte in der Kirche oder auch im Glauben, das ist hier total konservativ und da gibt es gar keinen anderen Weg, dann hätte ich das mich wahrscheinlich auch gar nicht drauf eingelassen.
Nicht geheiratet. Ciao, ich bin weg.
Vielleicht.
Vielleicht schneide ich den Teil raus, wenn du möchtest.
Gut.
Du hast ja gerade auch von dem Gottesdienst gesprochen in deiner Gemeinde, in der du jetzt bist. Hast aber auch schon mal gesagt, dass die jetzt gar nicht so besonders ist und dass es jetzt auch nicht so ist, als wären da lauter junge Menschen oder so, sondern du bist da auch schon so eher die Jüngste.
Ja, nicht nur eher. Ich bin da die Jüngste. Also wir schreiben Leute...
Aber du gehst regelmäßig hin, ne?
Ja, wir schreiben Leute auf Instagram oft, wie findet man eine feministische junge Gemeinde? Dann denke ich mir, das weiß ich doch auch nicht. Das weiß ich doch aber auch nicht. Alle Gemeinden, die jung sind, sind irgendwie fast schon problematisch. Ich habe noch keine junge Gemeinde kennengelernt, die nicht evangelikal ist. Und da möchte ich nichts mehr zu tun haben. Trotzdem habe ich das Gefühl, in meiner Gemeinde, die Leute sind total tolerant und offen. Es ist vielleicht auch so ein bisschen dem geschuldet, dass die Gemeinde wahrscheinlich recht intellektuell ist. Aber trotzdem sind die Menschen alt. Also was soll ich dazu noch sagen? Und ja, die erste Pfarrperson bei uns ist ein schwuler Mann, der mit seinem Mann auch verheiratet ist. Macht natürlich viel aus. Ich glaube, dann ist die Gemeinde wahrscheinlich generell schon mal weltoffener. Der damit aber jetzt nicht hausieren geht. Ist jetzt nicht so, als ob der da die Pride Flag raushängt im Juni. Aber trotzdem, also es ist nicht so, dass ich jetzt die feministischste und jüngste Gemeinde hätte. Aber ich habe das Gefühl, das ist ganz egal, weil die Leute freuen sich so sehr, dass junge Menschen da zur Kirche gehen und da was einbringen wollen, dass sie auch sehr offen sind für das, was ich zu sagen habe. Und glaube, das ist in anderen Gemeinden wahrscheinlich auch so. Die Kirche weiß ja selber, dass sie immer älter wird und ich glaube, es ist dann an uns, feministische Themen einzubringen und junge Themen einzubringen. Und ich glaube, die Gemeinde, die existiert noch nicht, die man sich da so vorstellt.
Ja, vielleicht die ein oder andere schon.
Die ein oder andere
das
vielleicht
schon. Das ist ja recht groß. Nicht, dass dann die Beschwerden danach
das reinkommen. Jetzt ich habe schon für den einen oder anderen sowas gedacht, existiert, da bin ich wirklich ohne Zweifel. Ja, aber in München vielleicht noch nicht so sehr. Ich kenne zumindest keine, die jetzt so super feministisch und jung ist. Aber das heißt ja nicht, dass zum Beispiel auch die Predigten nicht trotzdem feministisch sein können und irgendwie Themen haben, die mich auch interessieren. Und was ich vielleicht auch noch dazu sagen muss, ich genieße es auch eigentlich, mal mit Menschen zu sprechen, die eben nicht in meinem Dunstkreis unterwegs sind. Also in meinem eigenen privaten Umfeld sind ja genug Menschen, die feministisch sind und links und grün und bla. Und in der Kirche war das eigentlich auch eine schöne Erfahrung, mal mit Menschen zu sprechen, die älter sind als ich, die vielleicht andere Ansichten haben als ich, die nicht mit einem feministischen Problempony durch die Gegend laufen, sondern vielleicht schon auch noch für meine Begriffe konservativ leben. Also dieser Austausch ist ja auch immer fruchtbar und wertvoll. Und deswegen, ich sehe das gar nicht so defizitär, dass meine Gemeinde jetzt nicht super feministisch ist, sondern es ist echt okay.
Ich würde noch mal kurz einen Schritt zurück machen. Du hast ja auch mal eine Konfirmation gehabt. Was für Erinnerungen hast du an die Konfirmation, an die Zeit? Und was hast du damals gedacht über Gott oder Glauben?
Ich glaube, ich hatte keine so richtige Haltung dazu, glaube ich, weil das haben einfach alle gemacht. Alle in meinem Religionsunterricht wurden konfirmiert. Es war damals noch gar nicht so richtig zur Debatte gestanden. Meine Geschwister zum Beispiel sind nicht konfirmiert, die haben sich beide dagegen entschieden. Aber bei mir damals war das schon noch so, all meine Freundinnen haben sich konfirmieren lassen. Es war überhaupt gar keine Frage. Dann habe ich das auch gemacht und meine beste Freundin damals, wir sind dann auch zusammen immer zum Konfirmationsunterricht und wir sind auch zusammen beim Konfirmationsgottesdienst zusammen vorgelaufen und wurden zusammen gesegnet und so. Und das war einfach ganz normal, dass man das macht, dass es irgendwie so dazugehört. Ich habe das auch ein bisschen als einen Schritt ins Erwachsenenleben empfunden. Das wird ja auch so geclaimed und es war für mich auch so. Ich habe kurz vorher mal Zahnspange rausbekommen, das weiß ich noch. Und dann war die Konfirmation und ich hatte ein schönes Kleid an und ich habe so einen Blazer angehabt, zum ersten Mal in meinem Leben einen Blazer. Und hohe Schuhe durfte ich mir auch aussuchen und ich habe mich richtig erwachsen gefühlt an diesem Tag. Ich war 14 und ich glaube, das war für mich schon ein besonderer Moment und so ein bisschen, ja, ins Erwachsenenleben eintreten. Ich wurde da auch sehr ernst genommen von der Familie und so. Und es war schon ein wichtiges Fest auch. Aber ich glaube nicht, dass es für mich so super zentral war, dass es da um Gott ging. Und die Konfirmationszeit generell habe ich schon schön in Erinnerung. Wir haben ja da jede Woche abends uns getroffen und auch eine Konfi-Freizeit und so weiter. Und es war schön alles. Aber ich kann mich kaum erinnern, dass es da zentral um Glaube ging für mich. Ich glaube, da ging es eigentlich eher um eine gute Zeit und um dieses Fest am Ende und um das so ein bisschen erwachsen werden. Ich weiß auch noch, mein Konfispruch, das ist vielleicht eine Sache, wo ich dann schon dachte, ja gut, da gibt's auf jeden Fall noch mal was. Und mein Konfispruch ist dieser mit dem wunderbar geschaffen sein. Also danke Gott, dass ich wunderbar geschaffen bin. Wunderbar sind deine Werke und es erkennt meine Seele. Und dieser Spruch ist mir schon sehr geblieben. Also wenn ich andere Leute nach ihrem Konfispruch frage, wissen die das gar nicht mehr. Ich habe den schon sehr für mich behalten, weil ich dachte, ja, das ist ja so ein schöner Gedanke, dass man wunderbar geschaffen ist. Das heißt, ich glaube, ich habe jetzt nie gedacht, na Gott gibt's nicht, aber ich mache das jetzt einfach, weil man kriegt Geschenke. Aber ich habe mich auch trotzdem nicht so richtig damit auseinandergesetzt. Vielleicht ist man auch noch zu jung mit 14, ich weiß es nicht. Aber es war eine gute Zeit,
Du hast jetzt ein bisschen was über die analoge Kirche erzählt. Ich würde jetzt mal den Schwung in die digitale Kirche machen. Das ist ja schon auch nochmal eine ganz eigene Welt für sich. Und da bist du jetzt von 0 auf 100 irgendwie mittendrin. Wie bist du auf die Idee gekommen? Warum hast du gedacht, ich muss diesen Glauben auch auf Social Media teilen oder ich muss ihn teilen? Gibt ja auch viele, die halten das einfach sehr privat. Du sagst, du hast das erste Jahr auch gemacht. Warum hast du gedacht, darüber muss ich jetzt mal sprechen?
Ursprünglich, glaube ich, war das aus einer Art Dokumentationsidee heraus. Ich hatte mir für das Jahr 2025 vorgenommen, mich mit einem feministischen Gottesbild auseinanderzusetzen, weil ich selbst gemerkt habe, okay, jetzt habe ich mal angefangen, an Gott zu glauben, jetzt möchte ich mich da schon damit so befassen, dass es auch zu mir passt. Und dann dachte ich...
Also das war so richtig dein Jahresvorsatz für 25?
Ja, und dann habe ich gedacht, es wäre vielleicht ja ganz cool, das einfach zu dokumentieren auf Instagram für die Öffentlichkeit, nicht nur, weil dann vielleicht auch andere Leute sich angesprochen fühlen, sondern einfach, weil ich es dann auch wirklich machen werde. Also ob ich das wirklich für mich in meinem Kämmerlein so durchgezogen hätte oder so sehr mich damit befasst hätte, weiß ich nicht. Ich glaube, ich brauchte diesen Druck vielleicht auch von außen, damit jetzt Ergebnisse sichtbar werden. Weiß auch nicht, wie gesund das jetzt ist, wenn ich es gerade so erzähle. Aber ich glaube, das war die Ursprungsidee, das einfach mal zu dokumentieren und zu gucken, vielleicht finden das ja auch andere interessant. Weil ich glaube, ich auch dachte, Themen, von denen man denkt, oh, ich glaube, ich bin sehr allein damit, man ist nie allein damit. Und ich dachte, feministischer glaube ich, damit bin ich ziemlich allein. Dachte ich, nee, ich glaube eben nicht. Ich glaube, da sind schon ganz viele Leute, die da auch so denken und die vielleicht genau wie ich kaum darüber sprechen oder keine Ansprache haben. Vielleicht muss ich diese Ansprache werden.
Wir kriegen auch oft Nachrichten von Leuten, die sagen, sie sind sehr froh, dass sie Inhalte finden, wie sie bei uns finden, weil sonst hätten sie diesen christlichen Glauben aufgegeben. Du hast ja gesagt, dass es eben auch ein bisschen ein Experiment war, dieses Jahr als, vielleicht sagst du es einfach noch, mein Favorite Feminist Christfluencer. Sagst du es mal flüssig?
Your new favorite feminist Christfluencer.
Wow. Was ist die Quintessenz? Was ist dein Fazit? Was hast du gelernt in diesem Jahr über alles? Über den Glauben, dein Glauben? Was hast du gelernt?
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So vieles. Ich glaube, vor allem habe ich gelernt, dass es ganz, ganz viele Menschen da draußen gibt, die sich feministischen Glauben wünschen und da eine Ansprache finden. Ich glaube, das ist fast das Schönste, die schönste Erkenntnis, dass wir viele Leute sind und dass das Menschen berührt. Und das ist ja immer traumhaft, wenn man mit dem, was einen selber beschäftigt, Leute berühren kann. Das finde ich ganz, ganz toll. Und ich habe aber auch schon sehr, sehr viel mehr Glaubenspraxis in meinen Alltag integriert und habe das Gefühl, ich bin auch gestärkt darin, was ich glaube, weil ich Leuten erzähle, dass ich gestärkt bin. Also ich glaube, das ist so ein self-fulfilling prophecy an der Stelle. Je mehr ich dazu mache, feministisches Gottesbild und an Gott glauben und so fängt man an, so, desto mehr denke ich, ja, ich mache das alles schon. Ich bin da schon total drin, ich glaube das und das hilft mir, glaube ich, über das Kommunizieren an andere, über das Weitergeben an andere, hilft es mir, mir selbst auch sicher zu werden darin und diese Selbstbezeichnung für mich auch wirklich ernsthaft zu claimen und zu wissen, ja, das ist Teil meines Lebens und ich glaube an Gott und ich bete und das ist für mich wichtig und gehört zu mir.
Was bedeutet denn für dich christlich sein? Was macht das für dein Leben aus? Du hast es gerade schon gesagt, du betest und du glaubst an Gott.
Ich finde, ich möchte da immer sehr schamlos Hartmut Rosa zitieren, weil der hat das so toll beschrieben. Es geht eigentlich um ein Aufhören, also sowohl im Sinne von Stoppen als auch im Sinne von Aufhorchen. Und es geht um ein sich anrühren lassen und es geht um ein fallen lassen. Ich habe das Gefühl, vorher habe ich auch Achtsamkeitspraxis gehabt und hatte verschiedene Ideen von Manifestieren und so weiter. Und trotzdem habe ich das Gefühl, in der letzten Konsequenz sind diese Dinge immer eine Selbstoptimierung. Und Glauben ist nicht so. Und ich finde es so, so schön, weil ich glaube, ich bin schon ein Mensch, der sehr schnell dazu neigt, irgendwelche Dinge zu optimieren. Beim Glauben geht das nicht. Also man kann einfach nicht mehr tun und dann glaubt man mehr. Also funktioniert das nicht. Und es geht eigentlich darum zu lernen, das Leben ist komplex und manche Dinge kann ich nicht ändern. Und manchmal sind Dinge schwierig und trotzdem darf ich vertrauen und trotzdem bin ich aufgefangen und trotzdem darf ich mich fallen lassen und trotzdem hängt auch nicht alles an mir, sondern ich darf abgeben. Und ich glaube, das ist für mich total zentral und das ist, was mir der Glaube auch so gibt. Also, dass ich dann, wenn ich zum Beispiel bete oder so, das Gefühl habe, es liegt nicht alles auf meinen Schultern und ich muss nicht alles alleine schaffen. Vielleicht kommt jetzt hier auch raus, dass ich auf jeden Fall älteste Tochter bin. Ja, und das ist, glaube ich, das Zentrale. Diese Komplexität aushalten lernen und dieses Vertrauen lernen und dieses Fallen lassen, abgeben. Irgendwas ist da und es wird mich leiten.
Das hast du sehr schön gesagt, finde ich. Ich erinnere mich auch, dass du das auch in einem deiner Anfangsreels so oder so ähnlich mal ausgedrückt hast und mich das auch sehr gekriegt hat, wie du das beschrieben hast. Du hast mir schon mal jenseits dieses Podcasts erzählt, dass du davor auch viel andere spirituelle Praktiken ausprobiert hast, Yoga gemacht hast, machst.
Mach ich immer noch.
Ich glaube, ein bisschen Tarot auch. Bestimmt hast du mal auch ein bisschen Palo Santo geräuchert oder irgendwie sowas.
Ganz gewiss, ja.
Du hast ja auch schon gesagt gerade, dass auch deine Glaubenspraxis zugenommen hat, kann man das so sagen? Dass du mehr den Glauben praktizierst, sage ich jetzt mal so. Ich bin ja auch sehr beeindruckt, den hast du auch schon mal bei Instagram gezeigt, von deinem Gebetstisch oder Schrein oder so, den du da hast. Magst du mal beschreiben, wie der aussieht, was da drauf ist und wann du ihn vorziehst?
Das ist so großartig. Ich kann das wirklich allen empfehlen. Also es ist so, dass ich meiner Glaubenspraxis eigentlich auch am ehesten nachgehe, wenn ich Yoga praktiziere, also Yoga Asana praktiziere, weil ich ganz doll ein körperlicher Mensch bin und irgendwie erstmal in den Körper ankommen muss, um meinen Kopf frei zu bekommen. Und ich habe da mir so eine Art, das ist eigentlich so ein Tablett, was man so wenn man im Bett essen will, kann man das verwenden. Eigentlich ist es sowas. Es ist gar kein richtiger Tisch, sondern eigentlich so ein Tablet-mäßiges Ding. Ich habe das bei Kleinanzeigen gekauft. Das ist natürlich ganz schön, das mit so Rattern und so, ne? Und ich habe das auch mühsamst eine Dreiviertelstunde auf dem Fahrrad ohne Korb einhändig fahrend transportiert. Naja, und jetzt steht es also da und da ist eine Kerze drauf und da ist meine Bibel drauf und da ist mein Tagebuch drauf und ein Stift und da ist auch ein Palo Santo Holz drauf und irgend so ein ätherisches Öl ist dann da noch an der Seite drin und die Jahreslosungen, also dieses Losungsbuch ist da noch mit drin und manchmal, wenn ich gerade eine Bible Study mache, ist da auch dieses Heft dann da noch dabei. Da liegen immer unterschiedliche Dinge drauf. Dann liegt da auch so ein Rosenquarzstein. Ich glaube dich an die Energie von Steinen. Aber meine Schwester hat mir den mal gegeben und irgendwie, jetzt liegt er da und es fühlt sich so an, als würde ich das irgendwie das komplett machen. Und da liegen auch so Karten. Das ist, glaube ich, so ein Tierorakel, was da jetzt gerade liegt. Und das ist so schön, weil dieser Tisch, also Tisch oder dieses Ding eben.
Na, wie nennst du es denn? Also, das ist ein Schrein, ein Altar.
Ich habe wirklich keinen
Begriff dafür. Ein Tisch.
Ich sage immer Tablett, aber das klingt wirklich so blöd.
Tablett.
Und das ist halt schön, weil ich hatte gedacht, wenn ich meine Yogamatte ausrolle, die liegt ja nicht immer da, sondern die wird auch aufgerollt. Und da hatte ich immer das Problem, dann habe ich so 1000 Sachen noch gebraucht, dann wollte ich noch mein Tagebuch. Deswegen habe ich mir dann dieses Tablett, Schreibtisch, whatever, gekauft, damit das immer so da drauf liegen kann. Und dann kann ich das einfach nur dahin tragen, wo die Yogamatte ist und dann steht es vor mir und dann ist das so, es ergibt irgendwie einen schönen Raum und einen schönen Ort. Und dann gibt es da noch diese Kerze, die ich anzünde und so und dann hat das irgendwie so einen Rahmen. Also ich kann das so empfehlen, diesen Rahmen sich zu schaffen. Es ist ja fast schon wie so eine Konditionierung. Ich weiß schon, wenn ich dieses Tablett raushole, dann wird diese spirituelle Zeit sein. Und es ist auch so. Es ist einfach so. Wenn dieses Tablett da steht, ist eine spirituelle Zeit. Und ich weiß zum Beispiel manchmal, wenn ich Yoga mache, da weiß ich schon vorhinein, heute habe ich keine spirituelle Zeit, sondern heute will ich mich einfach bewegen. Dann hole ich das auch gar nicht erst raus. Sondern das ist wirklich ganz bewusst, dass jetzt eine spirituelle Zeit beginnt. Das kann ich nur empfehlen.
Dann, wer das mitnehmen möchte, kann sich auch so ein Tablett bei eBay Kleinanzeigen nochmal so transportieren.
Nur so klappt das auf jeden Fall, ja.
Du vermischt es ja auch alles, ne? Dafür kriegst du ja teilweise auch Anfeindungen. Würdest du sagen, dass andere spirituelle Praxen, dass das deinen christlichen Glauben auch bereichert?
Ja, also.
Oder trennst du vielleicht auch gar nicht so zwischen christlichem, also wahrscheinlich nicht zwischen so christlichem Glauben und Spiritualität?
Ja, ich denke, was viele Leute dann immer hören wollen, wenn sie dann das so kritisieren oder so, ist, naja, aber der christliche Glaube, der muss ja schon an allererster Stelle stehen. Und ich frage mich, was ist das denn für eine komische Herangehensweise? Also wir als Menschen sind ja keine Pyramide und oben ist eine Sache, zum Beispiel der christliche Glaube und dann ist an zweiter Stelle die Rolle als Hausfrau oder so. Also hä? Also ich verstehe diese erste Stelle Logik überhaupt gar nicht. Das wird mir auch bei Feminismus übrigens vorgeworfen. Und genauso ist es auch so, wenn ich halt irgendwie Tarotkarten zeige, naja, also das ist ja dann, du kannst ja nicht gleichzeitig das legen und an Gott glauben. Dann denke ich mir, warum denn nicht? Ich finde auch interessant, wenn Leute das anfeinden oder so, wenn ich jetzt so Tarotkarten zum Beispiel lege. Also ich lege das ja auch nicht, weil ich die Zukunft voraussagen will, sondern weil ich denke, ach, vielleicht kommt da ein guter Impuls für mich noch bei rum. Und das ist doch schön. Und dann kann ich zu dem Impuls ja auch nochmal ein Gebet sprechen oder whatever. Aber wenn ich das jetzt an so eine Tarotkarte lege, wenn Gott tatsächlich davon gestört werden würde, dann würde ich sagen, haben wir ein Problem. Weil, also, ich nehme das so wahr, dass Leute, die das kritisieren, die unterschätzen Gott massiv, massiv. Also ist doch nicht so, dass dieses interessiert, ob ich da eine Tarotkarte lege. Dafür bin ich eh viel zu unwichtig. Und dafür ist es auch viel zu unwichtig, was irgendein Tarotkartenset aussagt. Also mal ein bisschen Demut gegenüber der Allmacht und gegenüber dem Großen, dem wir da gegenüberstehen. Ich glaube nicht, dass es so fatal ist, wenn man da mal eine Tarotkarte legt. Also das interessiert doch gar nicht. Und wenn es mir dann für meine spirituelle Praxis was bringt, warum sollte das dann was Schlechtes sein?
Da kommt jetzt auch tatsächlich ein kleines bisschen die Atheistin in mir durch. Findest du es denn, wenn du sagst, wir sind so klein und Gott ist so groß, findest du es dann plausibel, dass es einfach ein Buch gibt? Das Universum ist unfassbar groß einfach. Dass es ein Buch gibt, wo sich jetzt der Glaube drin findet?
Ob es jetzt der Glaube ist, da gehe ich schon fast gar nicht mit. Ich weiß, es macht mich jetzt auf jeden Fall auch zur schlechten Christin, aber nee. Vermutlich ist es nicht plausibel. Also ich glaube, es ist schon plausibel, dass es irgendeine Instanz gibt. Und die haben wir halt jetzt Gott genannt, ne? Ich glaube, weil du gesagt hast, die Atheistin kommt in dir durch. Nö, das ist ja völlig fair. Aber ich glaube schon, dass die Unwahrscheinlichkeit der Welt spricht schon sehr für eine höhere Instanz. Also oder für irgendeine bewusste Instanz. Und wenn man sich so ein bisschen mit so grenzphilosophischen, grenzphysikalischen Fragen befasst, wo ich auch Berührungspunkte hatte irgendwie schon in meinem Leben über so eine sehr intellektuelle Blase, dann merkt man ganz schnell, ganz viele Menschen, die sich mit solchen Universumsfragen befassen, landen irgendwann bei einer sehr, sehr göttlichen Antwort, weil die Unwahrscheinlichkeit der Welt so massiv ist, dass es eigentlich viel realistischer ist, dass da irgendein Bewusstsein noch dahinter steht. So. Und dass es aber dann genau unser Gott ist, wie wir ihn jetzt beschreiben als ChristInnen, und dass es dann genau in diesem Buch so festgehalten ist. Nein. Das Buch ist auch von Menschen aufgeschrieben. Also Leute sagen dann, aber es ist Gottes Wort. Nee, also da saß jetzt niemand und wurde von Gott ergriffen und dann wurde das Schiff geführt. Das haben Menschen aufgeschrieben. Das Buch und die Religion ist einfach nur ein gemeinsames Sprachefinden für etwas, was wir uns nicht erklären können und was größer ist als alles, was wir verstehen. Ich glaube, das ist natürlich jetzt ein sehr rationaler Ansatz, an die Bibel zu gehen. Aber das ist, wie ich das beschreiben würde. Ja.
Ich weiß jetzt auch gerade an dem Punkt gar nicht, wie ich die Atheistin revidieren soll oder ob ich sie revidieren soll. Es ist irgendwo so ganz unten links in meinem Körper zwischen meinem Magen und meiner Milz, da steckt eine Atheistin, die sich dann ab und zu sowas fragt. Das ist einfach...
Kann ich auch verstehen. Natürlich ist es auch eine gute Frage, zum Beispiel, warum das Leid auf der Welt ist ja auch die, also die Theodizee-Frage. Natürlich fragt man sich dann manchmal, ob das jetzt wirklich so realistisch ist mit dem Gott.
Zurück zu deinem Content. Was hast du gelernt in diesem Jahr? Haben wir gerade schon ein wenig besprochen. Womit hast du gerechnet und womit hast du überhaupt nicht gerechnet?
Ich glaube, ich habe mit nichts gerechnet, ehrlich gesagt. Also alles, was passiert ist, war wirklich überraschend. Erstmal habe ich nicht damit gerechnet, dass es so schnell so viel Anklang findet. 0,0. Ich dachte, jetzt mache ich da mal ein paar Videos. Vielleicht finden das ein paar Leute ganz cool. Und dann schauen wir mal. Aber dass ich jetzt innerhalb von einem Jahr als Side-Project so viele Menschen versammeln kann und so viel Engagement auch erreichen kann, so viele Menschen, die mir privat schreiben, die in meinen Kommentarspalten mich verteidigen und so. Also damit habe ich wirklich überhaupt nicht gerechnet. Und das Zweite, womit ich nicht gerechnet hatte, war der Hass. Also das erste Video von mir, das viral gegangen ist, war, glaube ich, das vierte Video insgesamt, das ich zu diesem Thema gemacht habe. Also sehr, sehr früh. Und an diesem Abend, damals habe ich noch einen Klarnamen in meinem Instagram-Profil gehabt, unnötig den zu ändern, weil man findet mich so und so. Aber egal, jedenfalls habe ich den dann rausgenommen, weil ich wirklich Angst bekommen habe. Das hat mich einen Abend richtig beschäftigt, dass Leute da Hassnachrichten hinschreiben in meine Kommentare.
Welches war das genau, welches Video oder welches?
Da habe ich, ich glaube, das most triggering an diesem Video war, ich habe zwar gesagt, mein feministisches Gottesbild und ich will diesen Weg da begleiten und so weiter, und ich hatte aber so ein T-Shirt an. Da wird so eine Ikone hochgehalten, das ist so ein Bild von so einer Ikone, so ein bisschen katholisch ist das eher, das Shirt. Und die Frau, die das hochhält oder vor ihr Gesicht hält, trägt so einen sehr durchscheinenden Body, man sieht ihre Nippel. Und ich habe gesagt, ich habe mein God is a Woman Shirt an. Und das heißt auch so, das Shirt, das ist von einer Künstlerin, mein Lieblingsshirt. Naja, und das hat massiv Kritik ausgelöst. Also God is a Woman, schon mal gar nicht. Da haben dann Leute sich sehr, sehr, sehr doll aufgeregt. Nicht nur das, sondern haben mich auch wirklich beleidigt. Und da habe ich gedacht, oh Gott, vielleicht muss ich das doch wieder abbrechen, weil das ist ja gar nicht schön hier. Es hat mich richtig beschäftigt. Also die beiden Sachen waren überraschend. Die Reichweite und der Hass, würde ich sagen. Ja.
Mhm. Gibt es irgendwas, was du vorher überhaupt nicht wusstest oder was dir gar nicht klar war? Also ich habe mir die christliche Welt, ich habe sie mir viel heiler vorgestellt. Ich wusste... bevor ich diesen Job angefangen habe, nichts von diesem wirklich, sagen wir mal, kleinen Kulturkampf, der da stattfindet, um die Auslegung der Bibel. Das ist eine Sache, die war mir überhaupt nicht bewusst.
Ja,
gibt es sowas in die Richtung, wo du vorher keinen Schimmer von hattest?
Das ist schon auch diese christliche Blase, von der ich vorher wirklich nicht viel wusste.
Du hast ja vorhin auch kurz gesagt, dass du dachtest, der Hass kommt von den Atheisten.
Genau.
Und stattdessen kommt er von den anderen Christen. Ne?
Ich dachte, es hat Hass, dass gar keiner kommt. Aber ich dachte, diese Skepsis oder so, die kommt aus jeden Fall von Leuten, die nicht gläubig sind. Und jetzt kommt Hass von Leuten, die gläubig sind. Das habe ich auch überhaupt nicht gewusst. Also es war für mich auf jeden Fall krass überraschend, auch von wem dieser Hass kam. Und dass da so ein großer Streit online ist, das habe ich auch nicht kommen sehen. Vor allem, weil in der analogen Welt ist es ja nicht so, als ob man da jeden Tag mit evangelikalen FreikirchlerInnen diskutieren würde, ob Schwulsein okay ist oder nicht, sondern man kriegt das ja kaum mit eigentlich. Alle Gemeinden bleiben so unter sich. Und online ist es aber eben ganz anders, dass da auch heftigst Mission quasi betrieben wird und heftigst der eigene Glaube, die eigene Ansichten vertreten oder verteidigt werden in Kommentarspalten von Andersdenkenden. Und das war mir überhaupt nicht klar. Also das war nicht nur überraschend, sondern erschreckend, ehrlich gesagt.
Mhm.
zum Thema, du bist jetzt voll mittendrin. Du hast es jetzt ja auch einmal gemacht, dass du da in diesen ICF-Gottesdienst gegangen bist. Das fand ich einen super starken Move von dir, so einfach mal dahin zu gehen und zu sagen, ich gucke mir das einfach mal an. Und was war dein Eindruck? Du hast zwei sehr virale Videos dazu gemacht oder Reels dazu gemacht. Einmal, was dir da aufgefallen ist und einmal ein darauf folgendes Gespräch thematisiert. Aber vielleicht kannst du es nochmal kurz zusammenfassen.
Ja, also der Gottesdienst an sich war schon so ein bisschen, wie ich mir vorgestellt habe, sehr professionell, sehr viel Bühnenshow. Mich hat dann vor allem gestört, dass es eben sehr viel um Selbstoptimierung ging. Und wir hatten es ja vorhin schon besprochen, das ist ja eigentlich genau, was ich nicht im Glauben suche. Und es eben dieser kontextlose Umgang mit der Bibel irgendwie sehr problematisch ist, finde ich. Trotzdem war es natürlich so, dass es dann im Gottesdienst und auch in dem Gespräch nachher, wo er wirklich Kritik geübt wurde an mir und was dazu da war, um sich da nochmal auszutauschen, weil es denen natürlich auch nicht passt, wenn Leute ein 100.000-Video posten, also das 100.000-Aufrufe hat dann am Ende, in denen sie sehr kritisiert werden. Deswegen bin ich auch zu diesem Gespräch nochmal gegangen und natürlich ist es auf gar keinen Fall so wie in diesen Kommentarspalten, sondern die Leute sind super nett und man kann ganz normal miteinander reden und ich glaube, es ist eben deshalb auch gut, dass ich da war, weil hätte ich einfach nur vom ICF oder von, ich möchte es nicht über einen Kamm scheren, was sich viele Leute immer beschweren, aber einfach generell von evangelikalen Menschen, wenn ich da einfach so berichtet hätte, ohne dahin gegangen gewesen zu sein, sozusagen, dann wäre das eine ganz andere Geschichte geworden. Und ich glaube, ich bin sehr froh, dass ich hingegangen bin, weil dann merkt man, das sind auch alles nur Menschen. Und die meinen das auch alle nicht böse oder niemand will da einem anderen was wirklich konkret Böses. Es war auf jeden Fall gut, dass ich das mal gesehen habe vor Ort. Aber ja, genau, dieses Gespräch war trotzdem natürlich problematisch. Also der einen Person dachte ich, das wird echt hier ganz gut. Und mit der anderen Person dachte ich, ja, du magst keine queeren Menschen und sagst mir das und bringst den Pädophilie-Vergleich und ich sitze dir gegenüber und habe vor 5 Minuten gesagt, ich bin queer und dachte ich, also come on, das ist schon echt sehr unsensibel und aber mit dem Lächeln im Gesicht, das schon. Also, I don't know. Ich glaube, ich habe gelernt, von diesem Hass oder von dieser Kritik auch sehr unbothered zu sein. Ich glaube, sonst kann man da gar nicht weitermachen.
Andererseits ist es ja eben was, wo man das Gefühl bekommt, also die Medien auch, die Leute zieht das schon sehr an, vor allem die Jungen. Und andererseits ist ja eben auch deine Kritik immer, ich erinnere mich an dieses, ich glaube erst in einer Story, dann in einem Reel, als du, es war so ein Jesus lebt auf der Litfaßsäule oder sowas, wo du dich dann kurz ein bisschen reingesteigert hast, wo du dich gefragt hast, wer glaubt eigentlich, dass er so die Menschen vom christlichen Glauben überzeugt? Und deine These ist ja dann, die Kirche braucht besseres Design. Dein Account hat ja auch einen sehr klaren Look. Was meinst du, was die Kirche da besser machen kann?
Also ich glaube, die Freikirchen schaffen es halt total gut, junge Leute anzusprechen. Und natürlich schaffen die das jetzt nicht nur wegen eines besseren Designs, aber die schaffen es halt, weil sie selber jung sind, weil sie junge Themen ansprechen. Sie sprechen halt Themen an, die junge Menschen bewegen. Und das Problem der Kirche ist ein grundsätzliches, wo ich auch gar nicht so genau weiß, wie man das lösen kann. Sie versucht, alle Menschen anzusprechen. Und jetzt ist es leider so, dass wir in einem kapitalistischen System leben und die Zeit, in der Menschen einfach zur Kirche gegangen sind, weil es so war und weil es sich so gehört, die ist vorbei. Das heißt, jetzt geht es darum, Mitglieder anzuwerben. Jetzt geht es darum, das beste Angebot zu machen. Das ist leider so. Und so sehr ich das hasse, weil Kirche und Glaube ja eigentlich unabhängig von einem kapitalistischen System funktionieren sollte und ja auch eigentlich was nicht kapitalistisches zum Ziel hat, nämlich ein Aufhören, wie ich vorhin gesagt habe. Trotzdem muss man jetzt mitmachen. Das geht gar nicht anders. Weil die Freikirchen, die machen gute Angebote. Die sagen, kommt mal her, wir haben hier einfache Antworten auf super schwierige Fragen und wir bieten Orientierung und wir bieten auch noch hier einen Nachmittagstanzkurs für euch an und so weiter. Und ich glaube, die Kirchen müssen irgendwie realisieren, die Leute werden nicht mehr einfach so kommen. Die Leute kommen nur, wenn es ein gutes Angebot gibt. Und in dieser Marktlogik befinden wir uns. Und dieses Umdenken hat noch nicht stattgefunden. Und ich glaube, es ist auch total schwierig, weil die Kirche als Organisation, wie gesagt, alle Menschen ansprechen will. Und wenn man keine konkrete Zielgruppe hat, kann man auch kein gutes Produkt in Anführungsstrichen machen. Und das klingt alles jetzt total schrecklich, aber es ist leider die Realität, in der wir leben. Und ich glaube, mein Account funktioniert auch deshalb so gut, weil ich natürlich eine ganz konkrete Zielgruppe anspreche, weil ich natürlich eine Brand habe oder aufgebaut habe oder aufbaue, die einfach sehr konkret ist und wo Leute denken, ach ja, genau das bin doch ich. Und das schafft die Kirche irgendwie wenig oder die Landeskirchen schaffen das wenig. Die haben so ein, ja, einfach keine klare Ansprache, keine klare Linie und kein klares Angebot. Und das ist total schade. Und ich glaube, bei den Freikirchen funktioniert das einfach sehr, sehr gut, weil das einfach sehr ähnliche Menschen sind und die sprechen dann auch genau diese Menschen an und dann gestalten die das alles so, dass genau diese Menschen angesprochen werden und dann finden das natürlich Leute toll. Und das irgendwie hinzukriegen, sich dieser Marktlogik nicht zu unterwerfen, aber trotzdem ein Angebot zu haben, was Leute interessiert, ist total schwierig, weil ich glaube, die Kirche stirbt einfach aus Gleichgültigkeit. Die Menschen ist es einfach egal, denken das, was geht mich das an? Und Ja, das bedeutet, dass wir kein gutes Angebot machen.
Mir fällt ein Angebot ein, was du gemacht hast Ende letzten Jahres. Ich glaube, du kannst wesentlich besser beschreiben, was du da gemacht hast. Ich habe es für Instagram mitbekommen und war leider nicht da, weil München. Du hast einen spirituellen, christlichen Jahresreflexionsabschluss veranstaltet in irgendeinem Gemeindehaus oder so in München.
Genau, in meiner Gemeinde war das auch tatsächlich, ja, genau, im Gemeindehaus. Ja, da habe ich einfach, es ging darum, dass wir einfach 3 Stunden lang zusammen zuerst Yoga, Asana praktizieren und dann ganz viel Journaling, also sozusagen das Jahr irgendwie reflektieren, abschließen und auch sich das neue Jahr einstimmen. Und dann gab es zwischendurch so Austauschrunden und es wurde auch gebetet. Und genau, das ist sehr, sehr gut angekommen, weil da wurde natürlich eine ganz korrekte Zielgruppe angesprochen. Es ging eben nicht nur darum, dass man im Gottesdienst sitzt, es ist einfach eine andere und neue Form von Glaube gewesen. Ich glaube, viele Menschen denken auch, dieses klassische Gottesdienstformat, damit kann ich nichts anfangen. Aber wenn wir auch noch Yoga machen und es gibt Snacks und Tee und ich kann dann mit Menschen sprechen, die mich irgendwie verstehen, dann finde ich das schon schön. Und dann bete ich da auch gerne zusammen. Das spricht mich an. Und die Plätze waren dann voll. Also ich konnte auch gar nicht mehr Leuten zusagen. Es haben mir noch Leute angefragt und dann muss ich sagen, es geht leider nicht mehr. Das hat mir dann schon gezeigt. Also wenn ein Event, was ich so im Monat vorher ankündige, was einfach so 3 Stunden dauert, ist auch ein Commitment. Wenn das so schnell irgendwie voll ist, dann denke ich, es gäbe schon Möglichkeiten sozusagen, gute Angebote zu schaffen. Und die würden dann auch wahrgenommen werden. Aber das müsste halt mal jemand machen, ne?
War es denn für dich ein großer Aufwand, das zu organisieren? Oder musstest du da viel sprechen? Oder hast du da einfach gesagt, so, ich würde gerne und dann Handshake und du konntest alles einfach machen?
Also meine Gemeinde ist da wirklich total easy going. Die freuen sich über alles. Ich habe gesagt, ich möchte das gerne machen. Haben die gesagt, okay, machen wir einen Gemeindebrief rein. Und der Raum ist frei. Here you go. Und ich sperre dir dann auf und zu. Und ja, solange ich da alles mitbringe und wieder und so weiter, das war überhaupt gar kein Problem. Deswegen, ich ermutige auch total Menschen, die sagen, ich fühle mich da in meiner Gemeinde nicht so, das ist nicht so feministisch, das ist nicht so jung. Macht mal selber was, macht ein Angebot. Und ich glaube, da sind Leute, nur einer muss es in die Hand nehmen. Und genau deswegen will ich da auch wirklich ermutigen, dass man selber sich engagiert und das, was man vermisst, einfach selber auf die Beine stellt. Und dann werden sich auf jeden Fall Leute finden, auch wenn man nicht in München wohnt. Ich bin mir sicher. Und selbst wenn man dann nur zu viert dort ist am Abend und, keine Ahnung, eine Andacht hält oder eine Lesung oder whatever, ist es auch egal. Es ist auch schön, zu viert da zu sitzen. Und genau, also total die Ermutigung, das auch vorzuschlagen in der Gemeinde, weil ich glaube, die Menschen, die in Gemeinden sich engagieren oder zumindest in meiner Gemeinde warst du und auch die Pfarrpersonen, die wissen alle, wie es um die Kirche steht und die sind immer froh über Input. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die sagen, nö, also darauf haben wir keine Lust. Dann vielleicht wirklich eine andere Gemeinde suchen.
Ja, cool. Ich fand's klang auf jeden Fall sehr gut und wirst du sowas nochmal machen?
Bestimmt,
irgendwann,
ja.
Bestimmt.
Bestimmt.
Ganz entdeckt habe ich dich ja im ZDF-Gottesdienst, im Fernsehgottesdienst. Beim Fürbitten lesen. Wie kommt man dazu? Also wie bist du dazu gekommen, da dran teilzunehmen?
Das war totaler Zufall, ehrlich gesagt. Also der ZDF-Fernsehgottesdienst, das war der war so am 29.12., glaube ich, genau, nach Weihnachten. Der war in unserer Gemeinde, sollte der gefilmt werden, weil wir haben eigentlich eine recht schöne Kirche und die ist auch zu Weihnachten immer schön geschmückt. Und das hatte dann der Alex Brandl gemacht, der ja gar nicht Pfarrer in meiner Gemeinde ist, aber der eben ausgewählt wurde, das zu machen. Und dann wurde eben die Kirche gesucht, dann wurde gesagt, okay, das ist doch eine schöne Kirche, dann machen wir das dort. Und dann wurde quasi in meiner Gemeinde gefragt, wer könnte denn da noch irgendwas machen? Und natürlich, habe ich ja schon gesagt, ich bin immer die jüngste Person und ich bin auch quasi engagiert in der Gemeinde. Ich bin da jetzt nicht nur als Gottesdienstbesucherin. Dann hieß natürlich gleich, Celine, du könntest doch da mal hin. Und die Leute freuen sich, wenn da junge Menschen sind. Das klingt so banal, aber es ist so. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann lese ich dir was vor. Und dann ist das so ins Rollen gekommen, dass dann Alex meinte, ja, wir bräuchten eigentlich noch jemanden für die Lesung. Dann habe ich die auch noch gemacht.
Ah, das ist okay, das hatte ich, glaube ich, gar nicht mitbekommen.
Ja, dann habe ich
vielleicht habe ich nur den Fürbitten-Teil angekommen.
Da hatte ich ziemlich viel Screentime plötzlich. Das war aufregend und hat mich auch voll gefreut. Ich wurde viel darauf angesprochen von älteren Menschen tatsächlich, ne? Auch witzig, dass du mich darüber entdeckt hast, ja.
Also ich habe ihn mir beruflich angeguckt wegen Alex und dann...
Ja.
Genau, habe ich jetzt, ach, wer ist die denn?
Wer ist die denn? Schick diese junge Person. Mit dem Problempony auch.
Mhm, genau, ich finde den ja nicht so problematisch, aber genau.
Lieb es.
Magst du mir was verraten, was deine Pläne sind für dieses Jahr oder wie du mit deinem jetzigen Status als Your New Feminist Christfluencer weiter fortfahren möchtest?
Also ich merke auf jeden Fall, dass ich viel angefragt werde momentan. Ich wurde schon jetzt von einigen Unis angefragt für Workshops und Talks und solche Sachen. Und darauf habe ich auch total Lust, allerdings wenig Zeit. Ich habe ja auch noch einen Vollzeitjob und ich habe auch noch ein anderes Projekt und ich habe auch noch Freizeit. Also Und ich muss ja Klimmzüge trainieren. 10 Stück ist dieses Jahresziel. Aber ich habe auch als Jahresziel mehr Offline-Angebote schaffen. Also das ist mir voll wichtig und ich würde das auch gerne mehr machen. Und der Alex hat ja schon mal anklingen lassen, dass wir vielleicht am Kloster Schwarmberg mal ein Retreat zusammen machen. Und das wäre natürlich ein Träumchen. Darauf hätte ich ja so große Lust. Das heißt ja, mehr Offline-Angebote schaffen, das wäre auf jeden Fall ein Ziel. Mir haben auch schon mehrere Leute geschrieben, ob ich nicht mal so einen Online-Stammtisch machen will. Ich kriege da immer direkt so kleine Corona-Flashbacks. Deswegen habe ich es bisher noch nicht getan. Aber vielleicht sollte ich es einfach mal machen, weil natürlich ist es schade, wenn man dann nur in einer Stadt ist und dann können nur Leute aus der Stadt mitmachen. Ja, außerdem hatte ich ja auch schon öfter geteilt, wann ich in Gottesdienst gehe. Ich fände es auch cool, wenn man so eine Gottesdienstgruppe hätte, wo man dann zusammen einfach in Gottesdienste geht. Also ich habe total Lust auf Austausch und auf Offline-Treffen und ich sage auch Leuten immer, also auf Instagram habe ich schon öfter gesagt, wenn Leute in München sind, ich möchte euch treffen, ich möchte euch sehen, ich fände es voll schön. Deswegen, genau, mehr Offline-Angebote ist auf jeden Fall das Ziel.
Es gibt zwei Fragen, die wir immer allen unseren Gästen am Schluss stellen. Die eine Frage ist, wenn du eine Bühne hättest, vor wem würdest du gerne über was sprechen? Also egal was, egal wer.
Wow, eine Bühne. Ich meine natürlich, jetzt sind wir in diesem Podcast schon im Favorite Feminist Crisfluencer Setting. Ich glaube, dann würde ich auch ein bisschen darüber was sprechen wollen. Ich glaube, ich würde gerne einfach mal, also vor keiner bestimmten Zielgruppe sprechen, sondern eher vor allen, was mir ganz, ganz wichtig ist, als so eine Kernbotschaft positiv zu sprechen. Ich glaube, wir haben es ganz oft, dass wir uns immer abgrenzen wollen von anderen über negative Dinge. Also wir machen das nicht so wie ihr. Deswegen sind wir besser. Und ich fände es richtig schön, wenn wir Dinge positiv claimen. Und ich glaube, darum geht es mir auch, wenn ich dann ein Safe Space schaffen will für Queerness und so, dass ich einfach das Gefühl haben will, alle sollen sich doch angenommen fühlen. Und inwiefern soll das dann was Schlechtes sein? Und dieses Gefühl zu vermitteln, alle sind angenommen und alle dürfen sein. Und es ist hier ein schöner Ort für alle, das quasi mit Glaube zu verbinden und über Glaube vielleicht zu sprechen und wie das einfach so ein Ort sein kann für alle und wie man da zusammenkommen kann. Vor eben keinem bestimmten Publikum, sondern vielleicht vor ganz gemischten Publikum. Ich glaube, darüber würde ich sprechen, über so eine ganz positive Botschaft.
Die zweite Frage ist, was ist digitale Kirche? Was stellst du dir darunter vor?
Digitale Kirche, im besten Fall ist es ein Raum online, der auch ein Safe Space ist, wo man sich über Glaube austauschen kann. Und indem man keine Angst haben muss, für das, was man fragt oder sagt, irgendwie verurteilt zu werden, sondern eher Antworten findet oder Gleichgesinnte findet oder Begegnung findet.
Okay, sehr schön. Ich glaube, wir sind am Ende. Also in dieser Folge.
In dieser
Folge. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
Gerne.
Mir wären auch sicher noch weitere Fragen und Themen eingefallen, über die ich mich gerne mit dir unterhalten hätte. Ich wünsche dir ein gutes Gelingen bei deinen Projekten. Demnächst erscheint von dir ja auch ein Buch, ein Roman.
Mhm.
Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und auch so bin ich natürlich gespannt, was noch so auf deinem Account passieren wird in nächster Zeit. Vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich fand es ein richtig schönes Gespräch.
Schön, dass ich da sein durfte. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, man kann jetzt aus dieser Folge irgendwas mitnehmen. Es wäre doch schön.